Ein zerstreuter Professor ist umgezogen und weil er so vergesslich ist, vergisst er immer wieder seine neue Adresse. Und wenn er nach der Vorlesung nach Hause geht, schon mit einem neuen Problem beschäftigt, steht er immer wieder vor seiner alten Wohnung. Nun hat er eine liebe Frau, die schreibt ihm einen Zettel, da steht drauf: Lieber Christoph, du wohnst jetzt in der Gartenstraße 4, du fährst mit der Buslinie Nummer 5, 8 Stationen, da steigst du aus, 2 Straßen und da ist es. Na, was macht so ein vergesslicher Professor? Lässt natürlich den Zettel zu Hause liegen. Eines Tages kommt er wieder von seiner Vorlesung, landet wieder in seiner alten Wohnung, denkt wieder nach, wo bin ich denn hingezogen, und da sieht er im Korridor einen kleinen Jungen stehen und sagt: Du Kleiner, komm doch mal her. Hier hat doch mal so ein Professor gewohnt. Kannst du mir sagen, wo der hingezogen ist? Da sagt der kleine: Papi, komm nach Hause. Die Mama wartet mit dem Mittagessen. Das gibt heute viele, auch gebildete Menschen, die vergessen haben, wo sie zu Hause sind. Manche von denen, die finden das vielleicht überheblich, dass wir so Missionskonferenzen abhalten, als ob wir was Besseres wären und die ganze Welt belehren möchten. Also was meine Rolle betrifft, ich bin hier nichts weiter als in der Rolle dieses kleinen Jungen aus der Geschichte. Ich weiß, wo unser Zuhause ist, im Himmel, und ich weiß, wie der Weg dahin heißt, Jesus. Und ich weiß und mache weiter gar nichts, als diejenigen, die ihr Zuhause vergessen haben, nach Hause wieder einzuladen. Komm nach Hause, der himmlische Vater wartet schon auf dich. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit der Apostelgeschichte, Kapitel 24. Wenn man eine Zeitung aufschlägt, ist es völlig egal, welche Zeitung man nimmt. Ein Bericht über Bestechungs- und Korruptionsaffären findet sich in jeder Ausgabe, je nach Prominenz der Beteiligten bereits schon auf der ersten Seite. Ohne Schmiergeld scheint heute in Deutschland nichts mehr zu laufen. Aber das ist ja alles nichts Neues. Auch das Kapitel 24 der Apostelgeschichte endet damit, dass der Prokonsul Felix erwartet, dass sein Häftling Paulus ihm Schmiergeld zahlt, damit er ihn eher entlässt. Und weil der Paulus kein Schmiergeld bezahlt, da lässt der Felix den eben 2 Jahre lang im Knast schmoren. Es versteht sich, dass Leute, die Schmiergeld lieben, es auch lieben, wenn man ihnen Honig ums Maul schmiert. Und so macht es auch der hohe Priester und der hohe Rat der Juden. Die hatten den Apostel Paulus verhaften lassen. Und nach dramatischen Vorgängen war der in der römischen Untersuchungshaft gelandet. Der saß in Caesarea, das war der Amtssitz des römischen Prokonsuls Felix. Und zu dem fuhren sie hin, um den Paulus anzuklagen. Die hatten sich einen Rechtsanwalt gemietet. Und der fängt seine Anklagerede an, indem er erstmal dem Felix Honig ums Maul schmiert. Und sagt: Verehrter Felix, dass wir in großem Frieden leben unter dir und viele Reformen diesem Volk widerfahren durch deine Fürsorge, das erkennen wir an alle Wege und allenthalben mit aller Dankbarkeit. Alles Schwindel, kein Wort davon ist wahr. Von Dankbarkeit des Volkes konnte überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil, das Volk hatte sich beim Kaiser beschwert und die Absetzung dieses Mannes verlangt, weil er sich geweigert hatte, Reformen durchzuführen, aber der wollte die Verhältnisse lassen, wie sie sind. Dem ging es ja gut, der hatte ja alles, was die anderen entbehren mussten. Und wenn ihm hier Fürsorge fürs Volk bescheinigt wird, also das ist eine Schmeichelei übelster Sorte. Nachdem der Rechtsanwalt also diesen Schleim hier abgelassen hat, da kommt er zur eigentlichen Anklage. Zunächst charakterisiert er den Angeklagten als eine, hier im Vers 5, Kapitel 24, als eine Pestbeule. Und dann wirft er ihm dreierlei vor. Erstens, er hat Aufruhr erregt, jetzt wirklich, steht dann hier, unter allen Juden auf dem ganzen Erdboden. Also man muss sich mal diese Übertreibung vorstellen. Zweitens, er ist Anführer der Sekte der Nazarener. Und drittens, er hat versucht, den Tempel zu entweihen. Dazu der Hohe Rat, kopfnickend im Chor, wie bei uns früher die Volkskammer: Ja, so ist es. Jetzt winkt Felix dem Angeklagten, also ihn anzureden, das hat dieser Hohe Herr überhaupt nicht nötig, Der gibt ihm nur durch so einen hoheitsvollen Wink zu verstehen, dass er jetzt dran ist. Der Paulus erklärt ganz cool, dass es für Punkt 1 und 3 keine Beweise gibt, dass es sich also um Lügen handelt. So wie ja bis zum heutigen Tage gegen Christen immer wieder mit Verleumdung und Lügen vorgegangen wird, wogegen sie sich ja nicht wehren können. In finsteren DDR-Zeiten, da ist meine Frau zum Beispiel mal erwischt worden mit Alkohol am Steuer. War ja kein allzu großes Vergehen, aber weil sie eben die Frau von mir war, war das die Gelegenheit, mir und ihr mal richtig eins auszuwischen. Also wurde sie am nächsten Tag verhaftet, konnte nicht mal die Wohnung abschließen, wurde einen ganzen Tag lang verhört. Dann wurden ihr die Autopapiere weggenommen, das kann man ja noch verstehen, die Fahrpapiere, aber wurde auch der Ausweis weggenommen, wie so ein Schwerverbrecher. Die Fluchtickets wurden ja abgenommen, die wollte ein paar Tage später zu einer Kur fliegen, weil ihr als Paarfrau in der DDR ja eine Kur nicht genehmigt wurde, war das nur im Ausland möglich. Also, alle Verhörerei hat aber nichts gebracht. Das Vergehen reichte nicht, um sie wirklich zu bestrafen. Dann fand aber ein Prozess statt und in diesem Prozess, da traten ein Ehepaar auf und die sagten beide, meine Frau hätte ihnen die Vorfahrt genommen und dadurch hätte der Mann eine Vollbremsung machen müssen und die Kinder hinten wären sehr erschrocken gewesen. Also, das sollte eine Gefährdung von Menschenleben konstruiert werden. Und meine Frau hat immer gesagt, sie hat so ein Auto gar nicht gesehen. Das haben die ja natürlich erst recht als Betrunkenheit ausgelegt. Aber sie ist bei der Wahrheit geblieben, sie hat das Auto nicht gesehen. Und ich habe später die Akten gesehen, die Stasi-Akten. Und da steht drin, dass dieses Ehepaar Schmiergeld gekriegt hat. Also erstmal haben ein paar Kripo-Beamte jeder 500 Mark bekommen, Belohnung, weil sie ja die Protokolle und so weiter fälschen mussten. Und dieses Ehepaar hat jeder 1000 Mark bekommen. Für diese Lüge, meine Frau hätte denen die Vorfahrt genommen. Also die Quittung, die besitze ich heute noch zu Hause. So wird in der Welt, ist schon immer gegen Christen so vorgegangen worden. Und wo es eben möglich war, hat man Christen, da haben wir ja schon viel immer drüber gehört, eingebuchtet, verhaftet und gequält. Ich bin mal auf so einer Konferenz gewesen in Manila. Da trat einer auf, der hat erzählt aus seinem Leben in China, wie er in Arbeitslager gesteckt worden ist. Dort hat er auch den Mund nicht gehalten, hat von Jesus geredet. Daraufhin haben sie ihn in die Jauchengrube reingestellt als Sonderbestrafung. Und da musste der tagelang im menschlichen Kot stehen und den rausschaufeln. Und eins war dort gut, hat er gesagt. Dort war ich ganz alleine, da konnte mich niemand hören. Und da konnte ich laut beten und laut singen, was sonst im Lager verboten war. Und so hat er den ganzen Tag laut gebetet und gesungen. Und deshalb, so hat er gesagt, habe ich gern in der menschlichen Jauchengrube gestanden. Dort habe ich meinen Herrn getroffen. Und dann hat er uns eins von diesen Jesusliedern, die er da in der Jauchengrube gesungen hat, vorgesungen. War so was ganz Schmalziges von irgendeiner Rose. Aber ich kann euch sagen, als dieser kleine chinesische Mann mit seiner dünnen, brüchigen Stimme in der riesigen Konferenzhalle dieses Lied gesungen hat, da standen vielen der 4000 Delegierten die Tränen in den Augen. Und ich frage euch, was macht ihr, wenn ihr mal in die Grube gesteckt werdet? Wenn ihr mal reingesenkt werdet, hast du dann Lieder, die du singen kannst? Kennst du Bibelverse, die du aufsagen kannst? Wisst ihr überhaupt, wie froh ihr sein könnt, dass ihr nicht in so einer Situation sein müsst? Und habt ihr überhaupt eine Ahnung, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr hier einen Gottesdienst besucht? Ihr spaziert ja in den Gottesdienst rein und nehmt das so als das Bonbon des Monats. Während Teilnehmen am Gottesdienst in anderen Teilen der Länder eine lebensgefährliche Angelegenheit ist. Jesus hat ja seinen Jüngern vorausgesagt, dass man sie zwar folgen und mit Lügen fertig machen wird. Und Paulus war einer der Ersten, der das erleben musste. Wie gesagt, die Lügen der Anklage, die weist er zurück. Aber bei Punkt 2 der Anklage, er würde zur Sekte der Nazarener gehören, da langt er voll hin. Er bekennt sich voll und ganz zum christlichen Glauben, wobei er nur mal richtig stellt, dass das keine Sekte ist, sondern der Weg, wie man zu Gott kommt, und zwar der einzige Weg. Genauso wie es Jesus mal gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das klingt nicht nur intolerant, das ist auch intolerant. Dort, wo es um dein ewiges Heil geht, da geht nichts anderes, da gilt nichts anderes als dieses Bibelwort, Außer durch Jesus kommt niemand zum Vater. Das ist dieser Alleinvertretungsanspruch von Jesus. Alle anderen Wege und Religionen werden damit ausgeschlossen. Ohne Jesus kommt keiner zu Gott. Und da es nur einen einzigen wahren, lebendigen Gott gibt, da sind eben die anderen, die sich auch Götter nennen, keine Götter, sondern Götzen. Wir haben jetzt in Sachsen eine große Auseinandersetzung, weil unser Sektenbeauftragter in der Zeitung öffentlich geschrieben hat, der Gott des Islam, der Allah ist der gleiche wie der Gott der Christen. So, ist eine große Auseinandersetzung im Gange. Nächste Woche haben wir ein Gespräch beim Bischof. Ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet, meine Bekenntnisschriften aufgeschlagen, auf die ich ja verpflichtet worden bin als Pfarrer. Da steht ja schon in der Confessio Augustana, also dem Grundbekenntnis der Reformation, da steht ja schon im ersten Absatz, der von Gott handelt, da steht schon drin, dass die Moslems wegen ihrer Religion dort abgewiesen werden, weil sie eben nicht an den dreieinigen Gott glauben. Die Frage, liebe Leute, ist vor 500 Jahren schon von unseren Vätern bei der Reformation geklärt worden. Aber immer wieder kommen Leute, die sich um diese Einzigartigkeit von Jesus rumschummeln wollen. Der Ökumenische Weltrat der Kirchen und viele Pastoren und Theologieprofessoren haben sowieso diesen Glauben an die Einzigartigkeit von Jesus längst aufgegeben. Auf einer Veranstaltung des Weltkirchenrates, da hat es mal geheißen, Jesus ist nicht der einzige Weg, wenn das heißen soll, dass alle, die nicht den Namen Jesus als einzigen Weg benennen, keinen Pass für den Himmel haben. Ja, in der Bibel steht da aber drin, dass den Menschen kein anderer Name gegeben worden ist unter dem Himmel, durch den sie gerettet werden. Also widerspricht die Lehre des Weltrates der Lehre der Bibel. Nun ist aber gerade die ungebrochene Stellung zur Bibel das Kennzeichen eines wahren Christen. Der Paulus, der sagt hier, ich bekenne, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Diesen Satz können viele heute schon lange nicht mehr nachsprechen. Das glauben keineswegs alle, das, was in der Bibel steht. Im Gegenteil, vom Konfirmanden bis zum Theologieprofessor, vom Kirchenvorstand bis zum Weltkirchenrat, jeder hat irgendwelche Bedenken gegen irgendwas, was in der Bibel steht, weil es seiner Erkenntnis oder Erfahrung oder Vernunft oder was weiß ich widerspricht. Also da halte ich das mit Luther, der hat gesagt, die Schrift ist Gottes Wort. Darum heißt es rund und rein, ganz und alles geglaubt oder nichts geglaubt. Die Vernunft ist von Art und Natur eine schändliche Hure. Darum siehe, dass du die Vernunft im Zaume hältst. Es sind ja heute alle, selbst wenn sie die Bibel gar nicht richtig gelesen haben, viel zu klug und gebildet, um das zu glauben, was da steht. Mensch, Paulus war einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Und da kommt ihr mit euren paar Jahren Schul- oder Hochschulbildung angekrochen und wagt euch an der Bibel rumzufummeln und die Weisheit der göttlichen Offenbarung in Frage zu stellen. Paulus war der größte Theologe der Kirche, dem das ganze Heer der modernen Meckerer nicht einmal das Wasser reichen kann. Und dieser Geistesriese, der war sich nicht zu schade vor seinen theologischen Anklägern und vor seinen weltlichen Richtern, diesen geradezu kindlichen Satz zu sagen. Ich glaube allem, was im Gesetz und in den Propheten steht. Und zu diesem Satz möchte ich mich auch ausdrücklich bekennen. Ich glaube allem, was in der Bibel steht. Und ich weigere mich, mich an diesem modernen Schwindel zu beteiligen, der eine Aussage nach der anderen demontiert und streicht. Jetzt fangen die Feministinnen nur wieder an, alles Mögliche in der Bibel umzumodeln. Die sagen ja nicht mehr, der Herr segne dich, weil sie das Wort Herr gar nicht aussprechen können. Die sagen nur noch, Gott segne dich. Die beten nicht mehr als Vater unser, sondern als Mutter unser. Eine hat die 10 Gebote umgeschrieben in 10 Erlaubnisse. Da heißt es nicht mehr, du sollst nicht Ehe brechen, sondern du darfst Ehe brechen. Also ich persönlich, ich ordne diesen feministischen Mist als Gotteslästerung ein und halte das für genauso falsch wie die Leugnung von der Göttlichkeit von Jesus oder die Leugnung der Wunder oder die Leugnung der Auferstehung. Und gerade auf die Auferstehung, da kommt es Paulus am meisten an. Und deshalb sagt er hier nach seinem Bekenntnis zur Autorität der Bibel, ich habe die Hoffnung, dass es geben wird eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Das gibt einen einzigen Grund, warum dieser Paulus durch die Welt fährt und von einem Gefängnis zum anderen wandert. Der ist dem Auferstandenen begegnet. Ihr müsst euch mal überlegen, wer Paulus war. Paulus, das war einer der schärfsten Gegner des Christentums, die es je gegeben hat. Als der hörte, dass die Christen behaupten, Jesus wäre nicht im Grab geblieben, sondern der wäre auferstanden und würde mit den Leuten reden und so, da hielt der Paulus das für den letzten Husten. Der war der Meinung, Menschen, die solchen Quatsch verbreiten, denen muss man das Maul stopfen, die gehören hinter Gitter. Und deswegen ging der durchs Land und hatte die Vollmacht, christliche Gemeinden auszuräuchern. Weil er sagte, das ist unerträglich, was die da lehren. Und als er wieder mal so eine Gemeinde ausräuchern wollte, da begegnet ihm mitten auf der Straße am hellerlichten Tag der Auferstandene, Jesus. Und da haut's den Paulus auf die Bretter. Und von da an macht er nichts anderes, als durch die Welt gehen und den Menschen sagen, es gibt eine Hoffnung, und die heißt Jesus. Der ist der im Alten Testament angekündigte Messias, den Gott durch die Auferstehung bestätigt hat. Das war seine Botschaft. Und das war die Botschaft, die die Juden nicht hören wollten. Und das war der wahre Grund für seine Verhaftung. Offiziell kam in der Anklage das Wort Auferstehung überhaupt nicht vor. Aber der Paulus, der behauptet hier am Schlusssatz seiner Verteidigungsrede, dass genau das der springende Punkt ist. Und sagt, um der Auferstehung der Toten willen werde ich heute von euch hier angeklagt. Damit ist die Verhandlung zu Ende. Felix verschiebt den Prozess und wird in seine Zelle abgeschoben. Nun steht hier im Vers 22, Felix wusste aber genau über diese Lehre Bescheid. Der hatte also nicht zum ersten Mal von der Auferstehung und von Jesus gehört. Aber vielleicht war ihm zum ersten Mal ein Mensch begegnet, der volles Rohr an Jesus glaubte und auf die Auferstehung seine Hoffnung setzte. Und jeden Abend, als der Felix vor seinem Kaminfeuer sitzt und Salzstangen knabbert, da knaubelt er an einem Problem. Seine Frage lautet, wenn das wahr ist, was der Paulus sagt, was mache ich dann? Denn das ist ihm klar. Wenn das mit der Auferstehung stimmt, dann stimmt ja mein ganzes Leben nicht mehr. Dann kann ich ja nicht mehr leben wie bisher, dann muss ich mich ja ändern. Nach ein paar Tagen hält er das nicht mehr aus. Er muss mehr wissen über den Glauben an Jesus. Und da lässt er sich den Sträfling Paulus nochmal kommen. Anwesend bei diesem Treffen ist noch seine derzeitige ständige Begleiterin, seine Lebensabschnittsgefährtin, die Madame Drusilla. Diese beiden, Felix und Drusilla, also das war ein sauberes Pärchen. Und bevor ich euch mit Madame Drusilla bekannt mache, da muss ich euch erst noch mal ein paar Informationen über den Felix geben. Felix heißt auf Deutsch der Glückliche. Na, ob der wirklich glücklich war, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat Schwein gehabt. Der ist nämlich als Sklave geboren worden und später wurde der freigelassen und stieg Stufe um Stufe immer höher. Felix, das war ein skrupelloser Emporkömmling, geizig, ungerecht, unbeliebt, der seine Regierungszeit dazu ausnutzte, um sich selber die Taschen zu füllen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der hat über ihn geurteilt, er hatte die Macht eines Königs mit der Gesinnung eines Sklaven. Später fiel er übrigens in Ungnade. In der Verbannung ist er dann gestorben. Aber hier ist er noch quicklebendig und sitzt neben seiner dritten Frau, der Madame Drusilla, die aber gar nicht seine Ehefrau ist. Drusilla war von Geburt an eine Prinzessin, Tochter vom König Agrippa. Die war schon als Kind mit dem Prinzen verlobt, aber die Ehe kam nicht zustande. Und als der Felix sich in die Drusilla verknallte, da war die gerade mit dem König Assisus von Edessa verheiratet. Oh, das hat den Felix gar nicht gestört. Durch einen Magier ließ er sie dazu überreden, ihren Mann zu verlassen und zu ihm zu ziehen. Die waren also alle beide verheiratet, hatten beide ihre Ehepartner verlassen und sich zusammengeschmissen. Wie gesagt, es war ein sauberes Pärchen. Und die beiden lassen jetzt den Paulus kommen und wollen von ihm, heißt es hier, hören über den Glauben an Jesus Christus. unaustilgbar fest. Sitzt die Frage nach Gott und die Sehnsucht nach Frieden mit Gott auch im Herzen eines brutalen Machthabers und einer ausgekochten Ehebrecherin. Da sitzen sie nun da, der Herr Glücklich und die Frau Drusilla, geschminkt, gepudert und geliftet, aber niedergedrückt vom schlechten Gewissen, behängt mit Gold und Diamanten, aber beladen mit Schuld, ausgestattet mit Vollmacht über Leben und Tod, aber angekettet an die Macht der Sünde, vollgestopft mit Leckerbissen, aber mit einem leeren, unbefriedigten Herzen. Und da wird der Paulus reingeführt und ihm wird gesagt, er soll jetzt über den Glauben an Jesus sprechen. Jeder andere hätte in dieser Situation sich gesagt, das ist die von Gott gegebene Chance, wie ich vielleicht in die Freiheit hier kommen könnte. Dieser Mann hat meine Zukunft in der Hand. Wenn ich den für mich jetzt gewinne, vielleicht lässt er mich laufen. Also heute diplomatisch leise treten, damit ich dann morgen wieder laut als Prediger auf der Straße auftreten kann. Meine Ankläger sind nicht hier. Nur dieses gestalte Weibsbild mit der Wespentaille. Die darf ich auf keinen Fall verschlüpfen, sonst ist er ja gleich Essig. Aber wenn ich dir eine Nettigkeit sage, wird die vielleicht für mich ein gutes Wort bei Felixen einlegen. Auf alle Fälle hat Gott ja schon an den Herzen von denen gearbeitet, die wollen von Jesus hören. Die dürfen jetzt auf keinen Fall von mir abgestoßen werden, die darf ich nicht zu scharf anpredigen. Möchte ich möglichst alle anstößigen Themen vermeiden. Am besten, ich predige über die Liebe. Und dann vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum sozialen Engagement der Kirche, das hören die von der Regierung immer gerne. So ungefähr hätte jeder andere gedacht. Und was hat mein Paulus gemacht? Leute, haltet euch fest, er predigt von der Gerechtigkeit, von der Enthaltsamkeit und vom jüngsten Gericht. Also in mehr Fettnäpfchen konnte man ja wirklich nicht reintreten. Ausgerechnet. Bei dieser Themenwahl, da war ja jede Chance, die Leute für sich zu gewinnen, vorbei. Aber Paulus will ja die beiden nicht für sich gewinnen, sondern für Jesus. Der will ja nicht seine Haut retten, sondern der will ja die beiden retten. Selbstverständlich wusste der über die beiden genau Bescheid. Aber der lässt sich durch ihr großmäuliges Auftreten und großartiges Aussehen nicht täuschen. Der riecht förmlich durch die Wolke Chanel Nummer 5, für die sich eingeholt haben, riecht ja doch förmlich, wie die nach Sünde stinken. Der sieht hinter der gestylten Fassade dieser beiden Leute, was sie in Wirklichkeit sind. Zwei Menschen, zwei Sünder. Und ihr, meine verehrten Christen, Mitchristen, Halbchristen, Atheisten oder was ihr seid auch nichts anderes. Und ihr braucht auch nichts anderes als diese beiden. Nämlich Vergebung eurer Schuld. Der Paulus sieht vor sich zwei Sünder, die auf ewig verloren sind, wenn sie nicht an Jesus glauben. Sie wollen vom Glauben hören, gut, dann sollen sie auch vom Glauben hören, aber dann müssen sie auch das hören, wo sie sich ändern müssen. Also jetzt kommt nicht so die übliche evangelistische Predigt, Gott liebt dich, wie du bist. Ja, der Satz ist ja richtig. Aber der wird falsch, wenn er nicht fortgesetzt wird. Die Fortsetzung heißt nämlich, aber Gott will nicht, dass du bleibst, wie du bist, und er will dich ändern. Es geht doch um Neuwerden. Es geht doch um eine neue Geburt. Es geht doch um eine neue Schöpfung, wenn wir Jesus begegnen. Und deshalb spricht der Paulus erstmal vom Thema Gerechtigkeit. Ein Reizwort bis heute. Ich habe das vorhin erwähnt, ich bin mal auf so einem Kongress gewesen, da auf den Philippinen in Manila. Die haben mir dann gesagt, dort gibt es 5% Reiche, 15% Mittelschicht und 80% Arme. Also eine grotesk ungerechte Verteilung der Güter. Das ist eine Armut, die atemberaubend ist. Da leben hunderttausende Kinder ohne Eltern auf der Straße. Ich habe die gesehen, die haben da so eine Pappschachtel, in die die nachts reinkriechen. Direkt auf der Straße, am Straßenrand. Und dann habe ich die Smoky Mountains gesehen. Und nicht nur gesehen, die habe ich gerochen. Die Müllkippe von Manila. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Müllkippe stinkt bei tropischer Hitze? Der Gestank, der ist schon kilometerweit zu riechen. Die Taxifahrer weigern sich ja bis in die Nähe zu fahren. Da kannst du dir noch so das Taschentuch vor die Nase halten. Und dort mitten im Müll, auf dem Müll, da leben 180.000 Menschen auf ein paar Quadratkilometern. Und die kratzen da rum im Abfall, ob sie noch was finden, mit Papier, Blech oder irgendwas, was sie noch verkaufen können. Die leben da mit Kind und Kegel. Wenn du das siehst, bist du sprachlos, du bist hilflos. Das ist unbeschreiblich, das ist unmenschlich, das ist einfach Wahnsinn. Du stehst da und gehst da und sagst die ganze Zeit, mein Gott, das kann nicht wahr sein, Jesus. Du sagst dann nur noch Jesus. Du weißt ja gar nicht mehr, was du überhaupt da beten sollst. Wenn du diesen Wahnsinn siehst, von Ungerechtigkeit, also dort könnte man ja geradezu zum kämpferischen Kommunisten werden, aber ich sage euch, ich habe dort keine kommunistische Partei und kein Parteibüro gesehen. Ich habe dort auf der Müllkippe eine Hütte gesehen und da war ein kleines Kreuz drauf. Das Zeichen von Jesus, der auf der Müllkippe von Jerusalem gestorben ist. Da hatten Christen so eine kleine Kapelle gebaut, haben sie die Kinder unterrichtet und denen eben geholfen, so gut es ging. Also diese Christen, die mit ihren Familien zum Teil in den Slums da wohnen, das sind für mich die großen Helden. Weil die eben nicht bloß reden, sondern handeln. Ich konnte dort nichts tun. Ich konnte dort als Europäer natürlich nicht sagen, wie die dort die Gerechtigkeit einführen sollen. Aber immerhin, wenn man dieses Elend, wenn man diese schreiende Ungerechtigkeit mal gesehen hat, da werden die Probleme, die wir hier haben und mit denen wir uns von früh bis abends beschäftigen, aber so klein. Ich sage ja nicht, dass wir keine Probleme haben. Wir finden es im Osten zum Beispiel äußerst ungerecht, dass die Stasi- und SED-Funktionäre hohe Renten beziehen, während die Opfer dieser Verbrecher immer noch um Anerkennung kämpfen müssen. Aber lassen wir die Einzelheiten. Die Bibel erwähnt auch nicht, was Paulus im Einzelnen zum Thema Gerechtigkeit gesagt hat. Sie erwähnt nur die Reaktion des Felix. Nämlich, der hat einen riesen Schreck bekommen. Kommt ja schließlich nicht alle Tage vor, dass so einem hohen Staatsbeamten ein Sträfling eine Predigt zum Thema Gerechtigkeit hält. Der Felix weiß vor Peinlichkeit und Schreck gar nicht, wo er hingucken soll. Und ehe ihm was einfällt, ist Madame Drusilla an der Reihe. Paulus behandelt auf einmal einen neuen Punkt, Enthaltsamkeit. Und das vor den Ohren einer Ehebrecherin. Stellt euch mal vor, irgendeiner unserer Bischöfe wird eingeladen, sagen wir mal zum Bundeskanzler, um dem den Glauben an Jesus Christus zu erklären. Nur was denkt ihr wohl, worüber der Bischof sprechen würde? Würde der vor Doris und Gerhard, der nun schon zum vierten Mal verheiratet ist, über das Thema Enthaltsamkeit reden und Ehebruch und Ehescheidung? Beim Felix, da handelt es sich ja nicht um die vierte, so weit war da noch gar nicht, ging es um die dritte Frau, aber immerhin. Der Paulus hat den Mut, diesen beiden lockeren Vögeln die biblische Sicht von Sexualität darzustellen. Sex ist eine Gabe Gottes zur Freude und Vermehrung des Menschen. Aber für jede Gabe, die Gott uns gibt, gibt es einen Aufgabenbereich. Und was sich außerhalb dieses Bereiches abspielt, nämlich der Ehe, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und damit der Mensch mit diesem schönen Geschenk umgehen kann, richtig, da hat Gott auch eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Zum Beispiel das sechste Gebot. Ich meine, jeder Mensch benutzt ja normalerweise, wenn er irgendwas Neues sich kauft oder anschafft, die Gebrauchsanweisung. Also, du musst sie nicht benutzen. Du kannst deinen neuen Kaschmir-Pullover, den du für 198 in der Boutique gekauft hast, den kannst du bei 90 Grad in deine Waschmaschine schmeißen. Da hast du am Ende hier so, da kannst du gerade noch deinem Tamagotchi in der Nachtmütze draus häkeln. Oder heute im Frühling Geburtstag hast und dir schenkt deine Eltern schenken dir Schlittschuhe und du guckst da rein und da hat der Hersteller der Schlittschuhe geschrieben, erst im Winter, wenn das Eis fest ist, die Dinger benutzen. Da sagst du doch auch nicht, das ist doch grausam von dem Hersteller dieser Schlittschuhe. Jetzt muss ich bis zum Winter enthaltsam leben in Bezug auf Schlittschuhe laufen. Ja, du Dussel, im Frühling brichst du ein. Und mit Frühlingsgefühlen wird keine Ehe. Wartet, bis eure Ehe fest geworden ist, bis Gott seinen Segen draufgelegt hat. So, und dann kann es losgehen. Sexueller Verkehr vor und außerhalb der Ehe, das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern im Sinne Gottes ist das eine Sünde. Ich habe gerade vor 14 Tagen über das Thema irgendwo gesprochen. Da hat mich ein katholischer junger Priester belehrt, dass ich also erstens die Realität nicht wahrnehme, zweitens keine Liebe zu den Leuten habe und drittens hat er gesagt, er würde also den vorehelichen Geschlechtsverkehr predigen. No. Kann er ja machen, ich mache es also jedenfalls nicht. Also für die Madame Drusilla war das ja auch überhaupt nichts Neues. Die war eine Jüdin, die kannte ja die Gebote der Bibel. Und ob Jude oder nicht, das weiß doch jeder Mensch genau in seinem Herzen. Und du auch. Neu war der vielleicht nur, dass es Menschen gab wie den Paulus, die Gebote wirklich ernst nehmen. So wie du doch auch ganz genau in deinem Herzen weißt, dass es nicht in Ordnung, also nicht in der Ordnung Gottes ist, wenn du deinen Geschlechtspartner wechselst. Aber weil das alle machen, dann machen das viele Christen heute auch mit. Manche wundern sich bloß noch, dass es so ein paar verkalkte Oldies gibt, die an den Geboten Gottes festhalten. Also die Drusilla besitzt nicht die Frechheit, Paulus als verkalkt abzuqualifizieren. Als ob der nicht so auf der Höhe der Zeit wäre und so. Weil er die Gebote der Bibel ernster nimmt als die Zoten aus der Bravo. Die hält die Klappe und schlägt die Augen nieder, weil sie sich von dem Anspruch Gottes auf ein reines Geschlechtsleben aber voll getroffen fühlt. Aber der Paulus ist immer noch nicht fertig. Jetzt kommt Punkt 3 der Predigt. Jetzt redet er über das zukünftige Gericht. Das ist ein Thema, da trauen sich ja viele Pfarrer heute nicht mal in der eigenen Bibelstunde ihrer Gemeinde noch darüber zu reden. Geschweige denn vor Ungläubigen. Aber es steht doch klar in der Bibel drin. Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Wir wissen doch alle, wie es in der Kaufhalle zugeht. Kommst du in der Kaufhalle rein, nimmst du dir da ein Körbchen, gehst du durch, du tust du alles Mögliche rein. Von den Regalen hast du die interessantesten Angebote von allen Seiten. Irgendwas schreit dich an, bunt und so, du sollst es mitnehmen. Egal, wie lange du dich in der Kaufhalle rumtreibst und egal, wie viel du mitnimmst, am Ende beim Supermarkt, da steht die Kasse. Und da musst du dein Körbchen auspacken. Und dann musst du bezahlen. Und so ist es im Leben genauso. Wir gehen durchs Leben. Von allen Seiten macht man uns die interessantesten Angebote. Und egal, wie viel du mitnimmst und egal, wie lange du dich hier auf diesem Planeten rumtreibst, am Schluss, da stehst du vor der Kasse. Das heißt, vor dem Gericht Gottes. Und da fällt der Scheinwerfer von Gottes Klarheit und Gerechtigkeit nochmal volles Rohr auf dein Leben. Und dann heißt es so, jetzt packen wir mal aus, jetzt packst du mal aus, was in deinem Lebenskörbchen alles drin ist. Und verstehst du, da kommt das alles raus, was du auch nach unten geschoben hast, wofür du dich schämst, was gar nicht in dein Leben reingehören sollte. Mensch, das kommt alles nochmal raus. Und deswegen ist das Entscheidende im Leben, dass du das, bevor du die Todesgrenze überschreitest, aus deinem Leben rausgehauen hast. Das nennt man Vergebung. Es kommt das letzte Gericht, das betrifft jeden Menschen. Auch die, die auf den Regierungsposten sitzen. Ich meine, es kann ja jeder leben, wie er will. Und wenn du dich nicht nach den Geboten Gottes richten willst, da kannst du das ja machen und Gott wird dich auch machen lassen. Aber er lässt dir jedenfalls jetzt durch mich ausrichten, dass er dich für alles einmal richten wird. Wir bekennen doch am Himmelfahrtstage, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und dann, so sagen wir es an jedem Sonntag im Glaubensbekenntnis, geht es ja weiter, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Heute kommt Jesus zu dir als Retter. Am Ende der Welt kommt er als Richter. Heute bietet er dir die Vergebung deiner Sünden an. Damit du nicht in Ewigkeit verdammt wirst. Einer musste mal für deine Schuld bezahlen. Entweder bezahlst du in der Hölle oder Jesus am Kreuz. Und Jesus hat ja am Kreuz für deine Schuld bezahlt. Der hat dort wie so ein Blitzableiter die Strafe, die uns treffen müsste eigentlich, die hat der auf sich gezogen. Und wenn du dich unter diesen Blitzableiter stellst, das heißt, wenn du dich unter Jesus stellst, ihn als seinen Chef annimmst, dann kann dich das Strafgericht Gottes nie wieder treffen. Wenn du das glaubst, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gebüßt hat, bist du frei. Wir sind frei, auch im Gericht, etwas Besseres gibt es nicht. So haben wir früher gesungen bei uns. Im Gericht gibt es zwei Möglichkeiten, Freispruch oder Verurteilung. Entweder wird Jesus sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Oder er wird sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn. Was willst du mal am Ende deines Lebens hören? Was wirst du hören müssen? Ich möchte diesen Satz hören, den liebe ich und nach dem sehne ich mich, dass der mal zu mir gesagt wird, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Auf diesen Moment spitzt sich doch alles zu. Um diesen Moment dreht sich alles. Und Jesus hat alles dafür getan, dass du Freispruch kriegen kannst. Die Frage ist, ob du an Jesus glaubst, ob du ihn als deinen Stellvertreter annimmst. Verstehst du, das geht doch hier bei dem Thema Gericht nicht um ein Thema, was man auch ganz gut weglassen kann, sondern über das man reden muss. Man kann nicht Gemeinde bauen, Mission treiben, Menschen bekehren wollen, ohne auch vom Gericht zu reden. Das ist doch gerade der Knackpunkt des christlichen Glaubens. Jesus rettet uns vor der ewigen Verdammnis. Und wenn ich vom Retter rede, muss ich doch auch davon reden, wovor er mich rettet. Das ernste Thema vom Gericht, das ist also nicht irgendwas, was der frohen Botschaft widerspricht. Im Gegenteil, der Paulus sagt beim Römerbrief ausdrücklich, dass seine Gerichtsbotschaft Teil seines Evangeliums ist. Und deshalb muss er, als er vor Felix steht, auch über dieses harte Thema reden. Und deshalb muss auch ich dir heute sagen, dass Gott dich einmal richten wird. Im Namen von Jesus sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Als der Felix diese Gerichtsbotschaft hört, da erschreckt er. Es ist gut, wenn Leute mal in einer Predigt erschrecken. Der hat genau begriffen, das ist Zeit, eine Entscheidung zu fällen, eine Glaubensentscheidung. Und dann schiebt der alles wieder von sich. Für diesmal bist du entlassen, sagt er, wenn sich die Gelegenheit ergibt, da will ich dich mal wieder rufen lassen. Naja, und was ist, wenn sich die Gelegenheit nicht nochmal ergibt? Wenn es mal ein zu spät ist? Der Felix, der fährt so richtig diese übliche intellektuellen Tour. Hochinteressant. Paulus, was sie uns so erzählt haben. Können wir vielleicht morgen mal weiter darüber reden. Na, was heißt morgen? Morgen ist vielleicht eine Täuschung. Morgen wachst du vielleicht in der Hölle auf. Der Puls, der hier in dir drin schlägt, der sagt heute. Und die Uhr, die du an deinem Handgelenk trägst, die sagt heute. Und die Bibel sagt zu allen, die zaudern und zögern und zweifeln, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Der Felix liebt das Verschieben. Im Prozess des Paulus vor den Juden und im Prozess seines Lebens vor dem lebendigen Gott. Und diese Verschiebetaktik, das war das Unglück des Herrn glücklich. Der sagt kein klares Nein, der sagt kein klares Ja, der lässt alles irgendwie in der Schwebe. Und so gehen Menschen verloren. Und ich frage dich, willst du denn auch verloren gehen? Ich frage jeden von euch, der sich noch nicht klar für Jesus entschieden hat, willst du denn etwa auch verloren gehen? Ich bitte dich mit den Worten von Paulus, der gesagt hat, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.